Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 25. August, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die ehemalige Außenministerin von Österreich aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben, und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich schon sehr hier auf unsere heutige Folge. Wir haben auch heute wie immer einen heißen Ritt vor. Wir müssen nochmal in die umkämpfte Region Kursk blicken. Dort gehen die Kämpfe zwischen dem ukrainischen Militär und dem russischen Militär nämlich weiter. Des Weiteren wurde die ukrainische orthodoxe Kirche in der Ukraine verboten. Darüber hinaus werden wir uns heute auch viel mit Wladimir Putin beschäftigen. Er war zu Besuch in Tschetschenien, das erste Mal seit 2011. Er war in Aserbaidschan, in Baku, und er hat ein Dekret, eine Anordnung unterschrieben, die die Einreise von Ausländern nach Russland erleichtern soll. Ja, Frau Kneißl, das heißt, auch für heute haben wir wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Aber vielleicht mal zunächst jetzt Woche 8. In ihrer Holzhütte, in ihrem Holzhaus. Wie geht es Ihnen und wie ist eigentlich der Spätsommer da drüben bei Ihnen?
Ja, der Barbie-Sommer nennt sich das. Es gibt ja den wunderschönen englischen Begriff Indian Summer, also wo immer das herkommen mag, vielleicht von den amerikanischen Ureinwohnern. Wir haben den Été Indien, also auch nichts anderes als der indische Sommer auf Französisch. Das ist ein wunderbares Chanson von Joe Dassin dazu. Und in Österreich ist es der Altweibersommer, und hier ist das ein bisschen auch ähnlich. Der Barbie-Sommer ist Abkürzung zu Babuschka, Großmutter, aber vielleicht auch zum Schmetterling und zu Babuschka. Also es ist ein milder Ausklang eines wunderbaren Sommers. Die Sonne scheint im Moment 25, 27 Grad, die nächsten Tage auch viel Sonnenschein. Das hilft bei den Arbeiten im Freien, und ich bin einfach froh, dass es noch so warm ist, weil mir wurde gesagt, Anfang August, da hört der Sommer hier in der Gegend auf. Der 2. August ist der heilige Elias. Das ist auch so eine Art Sommerwende wie in unseren Breiten, Österreich, Süddeutschland, vielleicht der 15. August, da fällt das Laub und da wird es ein bisschen frischer. Die Nebel ziehen über die Felder, aber eigentlich ist das alles schön.
Ja, und auch wir haben hier gerade in Deutschland einen wirklich goldenen Spätsommer. Hier sind für heute Temperaturen bis knapp an die 30 Grad angekündigt. Ich bin hier gerade in Süddeutschland, in Karlsruhe. Also auch hier in Deutschland können wir uns auf spätsommerliche hohe Temperaturen gefasst machen. Ja, Frau Kneißl, ich würde sagen, dann lassen wir uns auch gerne loslegen mit dem geopolitischen Geschehen der vergangenen 7 Tage, und wir blicken zunächst mal in die umkämpfte russische Region Kursk. Die ukrainischen Streitkräfte haben nämlich dort in dieser Woche 3 Brücken über dem Fluss Seim gesprengt und zerstört. Das könnte nun zu einer Einkesselung der russischen Truppen zwischen dem Fluss, dem ukrainischen Vorstoß und der Grenze beider Länder führen. Ja, und unterdessen hat jetzt Stephanie Holmes, die stellvertretende Missionschefin der US-Botschaft, wurde jetzt am Dienstag ins russische Außenministerium einbestellt. Hintergrund ist, dass die Forward Observation Group, eine privates US-Militärunternehmen, hatte nämlich vor einigen Tagen ein Bild ihrer Kämpfer veröffentlicht, die auf der Seite der ukrainischen Armee an den Kämpfen im Grenzgebiet Kursk zu sehen ist. Darunter stand unter diesem Bild: Die Jungs sind in Kursk. Das So lautete die Bildunterschrift bei Instagram. Auf dem Foto posieren drei Militärs mit blauen Armbinden vor einem Panzerfahrzeug. Und als Aufnahmeort wurde die Region Kursk angegeben. Und ja, die Ukraine hat nun auch am Mittwoch den größten Drohnenangriff auf Moskau seit Monaten gestartet. Die russische Luftabwehr teilte dabei mit, dass über der russischen Hauptstadt und der angrenzenden Region 11 Drohnen abgeschossen worden sind. Dies ist einer der bislang größten Versuche, Moskau mit Drohnen anzugreifen. Das erklärte Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin. Frau Kneißl, zum einen jetzt Woche 3 der ukrainischen Invasion, die scheint das russische Militär vor wirklich große Herausforderungen zu stellen. Wie ist da Ihre Einschätzung der Lage? Und zum anderen, wie hat man denn in Moskau diesen Drohnenangriff wahrgenommen?
Ja, vielen Dank für diese umfassende Skizzierung der politischen Lage mit Blick auf das Grenzgebiet Russland-Ukraine. Und die Einbestellung der US-amerikanischen Geschäftsträgerin ist natürlich vor dem Hintergrund der ziemlich massiven Präsenz von Söldnern mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft plus Briten plus polnische Staatsbürger. Also aus diesen drei Staaten gibt es eine ganze Reihe von Söldnern, Kämpfern, die vielleicht auf direkt auf der Rechnung, also auf der auf dem Gehaltszettel dieser drei Staaten stehen oder in irgendeiner Form über Sicherheitsfirmen hier tätig sind. Also das ist der Stand der Dinge und man hat den Eindruck, dass diese drei wesentlichen NATO-Staaten und Polen ist ein solcher. Polen steigt immer stärker auf, um vielleicht auch die Rolle Deutschlands zu übernehmen, sozusagen als Pol innerhalb des westlichen Bündnisses, um das sich manches dreht. Und da würde ich sagen, wird gegenwärtig alles ins Gefecht gebracht, was man an Waffenmaterial aufbringt, was man an Soldaten, sprich Söldnern. Und hier ist ein feiner Unterschied vielleicht auch zu ziehen, dass Söldner grundsätzlich nicht dem humanitären Völkerrecht geschützt sind. Das heißt, wenn sie gefangen genommen werden, dann sind sie Straftäter und nicht Kombattanten, also Kriegsgefangene nach den Genfer Konventionen. Und das macht einen gewissen Unterschied aus. Also das heißt, sie werden dann nach dem jeweiligen Strafrecht des Staates, wo sie gefangen genommen wurden, das heißt sprich hier auf dem russischen Staatsgebiet, eben strafrechtlich belangt. Und da gibt es fast täglich Meldungen, also über Staatsbürger aus diesen Staaten. Und das ist daraus erklärt sich diese zusätzliche diplomatische Demarsch. Aber ich würde sagen, die diplomatischen Demarschen gehen hier eigentlich unter im Gefechtslärm. Wir haben es letzte Woche einen Schatten genannt, der über vielem liegt. Ich nehme es als solches wahr und auch in den Gesprächen. Ich hatte Studenten zu Gast oder auch in Gesprächen mit Nachbarn. Man hat wirklich das Gefühl, es ist ein Schatten, wie natürlich auch die letzten zwei Jahre manchen Schatten über vieles geworfen hatten. Aber hier wirft die NATO jetzt wirklich alles auf den Markt, was sie aufbringen kann, weil es gilt die Losung, Russland darf nicht gewinnen. Ja. Und wir haben das ja letzte Woche schon dahingehend formuliert, dass ein Sieg Russlands wird ja schon dahingehend wahrscheinlich formuliert werden, wenn es nicht besiegt ist, ja, also wenn es wirtschaftlich nicht in die Knie gezwungen ist, was der Fall ist. Und es ist ein weiteres Momentum vielleicht auch noch erwähnenswert. Wir haben eine sehr, sehr brisante Situation rund um das Atomkraftwerk in der Region Kursk. Wir kennen diese Debatte rund um die Gefahr einer schmutzigen Bombe, einer sogenannten False-Flag-Aktion durch die Ukraine, wie es von russischer Seite her jetzt immer wieder releviert wurde, rund um das Atomkraftwerk Saporische. Aber nun kommt es eben auch vermehrt zu Sabotage-Gefechtsakten in der Region Kursk, um das dortige Atomkraftwerk. Die russische Seite beklagt, dass seitens der Internationalen Atomenergiebehörde, der IAEA, mit ihrem Sitz in Wien, nicht genug gemacht wird. Das heißt, es wurde jetzt von Generaldirektor Grossi hier zwar manches beklagt, gemahnt, eingemahnt, aber die Internationale Atomenergiebehörde ist schon lange nicht mehr die technische Organisation, die sie sein sollte. Sie ist natürlich auch eine politische Organisation und hier geht eben ja manches in die Richtung, dass man vielleicht die russischen Sorgen nicht so teilt und nicht entsprechende Aktionen setzt.
Ja, und Frau Kneißl, Sie sprachen davon, dass ein Schatten über dieser Region liegt und über dem, was gerade in Westrussland passiert, und ein großer Schatten liegt auch über der ukrainisch-orthodoxen Kirche, denn das ukrainische Parlament hat am Dienstag den Gesetzentwurf verabschiedet, der künftig das Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche vorsieht. Das Gesetz unter dem Titel "Über den Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung" tritt innerhalb von 30 Tagen nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Bei dem Gesetz geht es vor allem darum, jegliche Beziehung und geistlichen Verbindung zur russisch-orthodoxen Kirche zu kappen. Die ukrainisch-orthodoxen Kirchegemeinden hätten nach Inkrafttreten des Gesetzes dann 9 Monate Zeit, ihre Beziehung zur russisch-orthodoxen Kirche zu beenden. Praktisch würde das jedoch quasi die Auflösung über den Übertritt zur sogenannten orthodoxen der Ukraine bedeuten. Die Befürworterin des Gesetzes war von Anfang an die Partei des Ex-Präsidenten Piotr Poroschenko, Europäische Solidarität genannt. In den letzten Wochen gelang es auch, die Mehrheit der größten Parlamentsfraktion Diener des Volkes für den Beschluss zu sichern. Am Vortag hatte der ukrainische Präsident Zelensky eine Entscheidung angekündigt, die angeblich die geistige Unabhängigkeit der Ukraine stärken soll. Einer der wenigen Politiker, der Ukrainer Artem Dymchuk, wenn ich das hier richtig lese, hat dagegen gestimmt. Er sagte, das Gesetz sei ohne Diskussion verabschiedet worden und die ganze Rada, also das ukrainische Parlament, hätte gejubelt. Er initiierte eine Live-Übertragung aus dem Saal und kommentierte die Verabschiedung des Gesetzes mit den Worten: "Der orthodoxe Glaube ist in unserem Staat verboten worden." Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu diesen, ich nenne sie einfach mal, totalitären Entwicklungen, antidemokratischen Entwicklungen in der Ukraine und zu diesem Verbot?
Ja, es ist, ich darf Ihnen da nur zustimmen, mit großem Bedauern. Es ist totalitär. Und wir haben ja in den letzten Jahren schon einige kuriose Entwicklungen gehabt rund um das Thema orthodoxe Kirche. Also erstens wurde sie unter Generalverdacht gestellt seitens der Regierung Zelensky. Es wurden Klöster in Kiew, wie das berühmte Höhlenkloster, mit Polizeieinsatz geräumt. Es wurden Priester niedergeschlagen. Also es kam an sich zu Aktionen, Szenen, wie wir sie nicht einmal, würde ich jetzt mal sagen, aus den schlimmsten totalitären Zeiten Deutschlands oder Österreichs in den 1930er, 40er Jahren kennen. Und es bricht etwas Kurioses auf. Es ist so etwas wie ein Graben, der sich seit Jahrhunderten quer durch Europa zieht, nämlich zwischen der römisch-katholischen Kirche und der Orthodoxie. Ich möchte jetzt niemanden hier in unserem Programm langweilen mit Kirchengeschichte. Und ich selbst habe mich, als ich mit diesem Thema im Laufe meines Lebens nicht so intensiv auseinandergesetzt, tue das erst jetzt in jüngster Zeit. Für mich war eher in meinem Hinterkopf und in meinem Wissen, in meiner Wahrnehmung immer der Bruch zwischen Protestanten und Katholiken etwas, über das ich Bescheid wusste, mit dem ich mich beschäftigt hatte, weil es die europäische Geschichte massiv geprägt hat, die Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts, und dieser Bruch hat sich im katholischen Österreich auch sehr, sehr lange erhalten mit der Ausweisung von evangelisch Gläubigen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Der eigentliche, wirklich tiefe, tiefe Bruch, der zwischen Ost und West gilt, ist wirklich der zwischen Orthodoxie und römisch-katholischer Kirche plus Protestanten. Der US-amerikanische Politologe und verstorbene Politologe Samuel Huntington hat Anfang der 90er Jahre sein viel zitiertes Buch veröffentlicht, Kampf der Kulturen, Clash of Civilizations, und hat in diesem Buch ja nicht nur den Graben islamische Welt, nicht islamische Welt skizziert, sondern gerade auch diese Bruchlinien zwischen Orthodoxie und Katholizismus, die übrigens ganz, ganz scharf verlaufen in Südosteuropa auf dem Balkan, also Bosnien-Herzegowina, Serbien versus Kroatien, und damit auch der alte, alte Antagonismus zwischen Wien, St. Petersburg, Wien, Moskau, also das war immer ein Thema, was sich dort in dieser Region abspielt. Und nun haben wir am Fallbeispiel Ukraine dieses totalitäre Handeln, und es ist ein ganz, ganz kurioses, fatales Vorgehen seitens Zelenskis. Er hat ja bereits vor, wenn ich mich jetzt recht erinnere, 2 Jahren das orthodoxe Weihnachtsfest, das Anfang Januar gefeiert wird, 5. 6. Januar, auf den 24. Dezember verlegen lassen, um sozusagen konform zu gehen mit der westlichen Welt. Und es wurden schon viele Aktionen in diese Richtung gesetzt. Das, was jetzt in den letzten Tagen in Kiew passierte, ist sozusagen eine Art Nagel in den Sarg religiöser Koexistenz. Ja, und die orthodoxe Kirche hier in dieser Form zu verbieten, abschaffen zu wollen, das geht nach hinten los. Also er beraubt ja damit eigentlich ein Riesenland und eine große Bevölkerung ihrer kulturellen Identität, weil egal, ob man jetzt fromm ist und entsprechend praktiziert seinen Glauben mit regelmäßigem Kirchenbesuch oder ob man nicht fromm ist, die Orthodoxie hat das Leben von Millionen Menschen in Osteuropa, Mittelosteuropa mitgeprägt. Und es ist eine Art kulturelle ein kultureller Mord, der da passiert, würde ich sagen.
Mhm. Wie blickt man denn auf diesen kulturellen Mord jetzt in Russland? Was waren die Debattenbeiträge dazu im russischen Fernsehen, in der russischen Gesellschaft? Was sagt man vielleicht auch bei Ihnen in Ihrem kleinen russischen Dorf dazu? Wie waren die Reaktionen, Frau Kneißl?
Die Menschen sehen das alles mit Trauer. Ja, also ich glaube, da ist jetzt... Es gibt natürlich einige politische Protagonisten, die große Töne schwingen in ihren sozialen Medien. Aber ich habe hier genau gegenüber von meiner Holzhütte, von meinem Haus, eine relativ große Kirche. Also ich habe auch gelernt, seitdem ich jetzt hier angekommen bin, dass ein Dorf, das eine Kirche hat, im Russischen nicht wirklich ein Dorf ist, sondern hat einen anderen Namen, es ist ein Zelo, also es ist etwas Höheres, und nicht in jedem Dorf gibt es eine Kirche, und hier ist eine relativ große Kirche, nicht im allerbesten Zustand, aber sie funktioniert, und es ist einfach sehr, soll ich sagen, es tut der Seele gut, wenn man dorthin gehen darf und sieht, mit welcher Ausdauer die Menschen ihren orthodoxen Gottesdienst in wirklich tiefer Frömmigkeit mittragen, weil vielleicht für einige unserer Hörer, wer in eine protestantische oder katholische Kirche geht, der setzt sich hin. Das sind die Kirchenbänke. In der orthodoxen Kirche steht man. Und man steht nicht 25, 30 Minuten, das ist ja die Dauer eines Gottesdienstes mittlerweile, ob jetzt bei den Protestanten oder Katholiken, sondern man steht bis zu 2 Stunden an einem regulären Gottesdienst. Und für mich war das eine bislang interessante Erfahrung. Ich war das erste Mal in einer orthodoxen Kirche in Jerusalem in den 80er Jahren, aber habe das vielleicht damals aufgrund der Dichte an religiösen Angeboten, wenn ich das so sagen darf, die in einer Stadt wie Jerusalem existieren, ist das für mich das Orthodoxe damals untergegangen in all dem anderen zwischen Judentum und Maroniten und Katholiken. Also hier spüre ich jetzt Orthodoxie und den Sonntagsgottesdienst in einer anderen Weise. Und es ist vielleicht für mich auch noch zu früh, da jetzt wirklich einen klaren Durchblick zu haben. Aber es ist eine Trauer, mit der die Menschen vieles wahrnehmen, weil der Krieg Ukraine, der jetzt hier eben auch in die Region Kursk hineingetragen wurde, ist für viele, viele Menschen, er ist ein Bruderkrieg. Er ist ein Bürgerkrieg. Fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat Verwandte zwischen Kiew und Kharkov, Cherson, Odessa. Also es sind einfach diese alten kulturellen, menschlichen Verbindungen. Und wenn jetzt hier so ein wichtiges Kulturgut, und es ist viel, viel mehr, es ist die Wurzel von vielen, die Orthodoxie verboten wird, dann ist das harter Tobak. Und es kam jetzt nicht aus dem Blauen, ja. Also das war in Vorbereitung über die letzten Jahre hinweg. Gäbe es noch eine Habsburger Dynastie in Wien, dann würde ich meinen, die würden wahrscheinlich kräftig das mitfinanzieren, weil das taten sie in der Vergangenheit auch immer wieder, um die katholischen Radius auszudehnen von Lemberg aus, aber auch eben in Südosteuropa. Und so geht das an sich sang- und klanglos in der westlichen Wahrnehmung unter. Das hat viele Gründe. Zum einen, weil man sich mit all diesen totalitären Maßnahmen seitens Kiews ja überhaupt nicht beschäftigen will. Das ist Nummer eins. Zum anderen aber auch, weil in der 90% der westlichen Redaktionen nicht das geringste Verständnis, Wissen um Kirchengeschichte besteht. Ja? Also, und Kirchengeschichte ist europäische Geschichte.
Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch auf einen Staatsbesuch zu sprechen kommen, denn Wladimir Putin hat in dieser Woche zum ersten Mal seit 2011, als er damals noch Ministerpräsident war, die südrussische Teilrepublik Tschetschenien besucht. Er hatte Republikchef Ramzai Kadyrov 2007 im Alter von nur 30 Jahren zum Republikchef ernannt, nachdem damals sein Vater Ahmad Kadyrov 2004 ermordet worden war. Am Dienstag begann Putin auch seinen Besuch am Grab von Ahmad Kadyrov. Und am Tag davor, am Montag, besuchte Putin die nordossetische Stadt Beslan. Am 1. September jährt sich da nämlich zum 20. Mal der tödlichste Terroranschlag in der modernen Geschichte Russlands, bei dem mehr als 330 Menschen ums Leben kamen, darunter 180 Kinder. Im September 2004 hatten damals Terroristen in der Schule von Beslan mehr als 1.100 Menschen als Geiseln genommen und festgehalten, bis russische Truppen dann zwei Tage später das Schulgebäude stürmten. Frau Kneißl, zum einen, wie blicken Sie auf diesen Staatsbesuch von Wladimir Putin in Tschetschenien? Und zum anderen, was können Sie uns zu diesem Terroranschlag sagen? Wie wird in Russland an diesen Tag gedacht?
Ja, das ist, wie wir richtig beschreiben, es war der schlimmste Terrorakt seit Menschengedenken. Und ich erinnere mich sehr gut an die Berichterstattung und die Tage. Es zog sich über 3 Tage hinweg, dass Terroristen just zu Schulbeginn, der 1. September ist der allgemeine Schulbeginn auf dem gesamten Staatsgebiet und war auch in der sowjetischen Tradition der Tag des Wissens. Und das ist wirklich ein großer Feiertag. Das ist also jetzt nicht nur für diejenigen, die eingeschult werden, da kommt man mit Schultüte, sondern es ist wirklich egal, ob man jetzt in den fünfte Klasse geht, in die erste oder was auch immer. Es ist ein großer Feiertag. Die Eltern nehmen sich frei, um mit den Kindern den Schulbeginn gemeinsam zu begehen. Und just dieser 1. September wurde zu einem Blutbad. 3 Tage lang bekamen Kinder dort nichts zu essen, zu trinken, wurden also unter höllischen Temperaturen und Umständen gequält. Lehrerinnen warfen sich vor die Kinder, um sie eben vor den Pistolenschüssen zu schützen. Es war ein Horror. Und ich erinnere mich sehr wohl an das, was es damals an Berichterstattung dazu gab, weil sich dieses Drama 3 Tage hinzog. Und ich erinnere mich auch sehr wohl an die Begriffe, die damals verwendet wurden. Also beispielsweise der österreichische Staatsfunk ORF, öffentlicher Rundfunk, nannte die Täter Rebellen, Freiheitskämpfer. Weil sie ja sozusagen aufrechte kaukasische Freiheitskämpfer gegen das böse zentrale Moskau auftreten, ja. Also das darf man sich nicht auf der Zunge zergehen lassen. Das ist einfach nur mörderisch und zeigt, wir sprechen vom Jahr 2004, ja, und zeigt, wie tief eine groteske Berichterstattung sich hinzieht seit Jahrzehnten. Also nichts hat begonnen 2022, nichts 2014. Terroristen, die nachweislich in schlimmste Akte verwickelt waren, durften in Österreich, hatten an sich eine Anerkennungsrate ihrer Asylanträge von 90%. Also in Österreich ist die größte tschetschenische Diaspora. Ich glaube, es ist auch in Südfrankreich. Nizza hat einen unheimlich hohen Anteil von Tschetschenen. Ich glaube, fast 10.000 Tschetschenen leben in Nizza. Also das nur sozusagen als Fußnote, und Nizza ist kein günstiges Pflaster. Aber es wurde also in Österreich eine gewaltige positive Asylquote gestellt. Und vor diesem Hintergrund natürlich auch haben dann österreichische Redakteure und tun das bis heute von Rebellen gesprochen und nicht von Terroristen. Und Beslan ist eine Wunde, die sehr, sehr tief sitzt. Also ich erinnere mich sehr wohl an dieses Massaker, und in Russland, glaube ich, sagt jedem etwas Beslan. Es wurde sehr, sehr stark kommentiert, die Geste, die Wladimir Putin setzte, nämlich wirklich zu knien vor diesem Monument zur Erinnerung an die Ermordeten. Und dieses Bild wurde in Russland vielfach, also auch privat, weitergeschickt und begrüßt, weil es ist natürlich auch die Ohnmacht dabei, ja. Wie kann man Kinder schützen, ja? Soll man vor jede Schule Sicherheitskräfte stellen? Der Terrorismus ist in Russland bedauerlicherweise etwas, womit die Menschen nicht gelernt haben zu leben, weil mit so etwas lernt man nicht zu leben, aber es schwingt in viele mit, und egal, ob das jetzt eine Schule ist in der tiefsten Provinz, oder ob es eine Kirche ist oder ob es ein Konzertsaal ist, wie Krokus im März dieses Jahres. Es kann immer und überall passieren. Und weil wir unsere Sendung begonnen haben, unser Gespräch mit der Region Kursk und dem dortigen Einmarsch von ukrainischen Streitkräften plus hunderten Söldnern aus NATO-Staaten. Ich glaube, die große Sorge ist, dass es zu weiteren Sabotage-Terrorakten kommen kann, egal wo, weil man ja Russland nicht auf dem Schlachtfeld besiegen kann. Ja. Also ich zitiere hier nochmals, ich habe das einmal in unserer Sendung getan und bekam darauf dann ziemlich viele Zuschriften, weil viele Hörer die genaue Quelle wissen wollten. Im Jahr 1906 hat der österreich-ungarische Diplomat Hoyos gesagt, der Koloss Russland kann nicht auf dem Schlachtfeld besiegt werden, er muss von innen her zerstört, vernichtet werden. Ist im Buch von Elisabeth Herrisch über Parvus Helphand nachzulesen. Das war der Financier der Bolschewiken.
Mhm. Ja, und man kann sehen, dass diese Mission, diese Agenda nun auch zum wievielten Mal, zum dritten, vierten Mal nicht zu klappen scheint. Und ich fand es aber dennoch, Frau Kneißl, sehr interessant, wie Sie ausgeführt haben. Das war auch mir nicht bewusst, wie damals schon auch vor 20 Jahren, 2004, positiv über diese Terroristen berichtet worden ist und diese als Freiheitskämpfer dargestellt worden. Das zeigt, glaube ich, wie Sie schon ganz richtig ausgeführt haben, einmal mehr, dass diese Vorurteile gegenüber Russland nicht erst am 24. Februar 2022 oder mit der ganzen Maidan-Geschichte 2013, 2014 begonnen haben, sondern tief, viel, viel tiefer verwurzelt liegen. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann eine Extra-Sendung zu machen, denn das ist, denke ich, auch wirklich sehr interessant. Aber Frau Kneißl, für heute bleiben wir erstmal noch bei dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, denn er war am Sonntag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Aserbaidschan, in Baku. Im Rahmen seines Aufenthalts hat er mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev die Entwicklung der strategischen Partnerschaft und der alliierten Beziehung zwischen den Nachbarländern sowie die aktuelle internationale und regionale Themen besprochen. Zu Beginn der Verhandlung betonte Putin gegenüber Aliyev, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und Aserbaidschan gute Ergebnisse zeigten, jedoch auch in diesem Bereich noch Potenzial vorhanden sei. Er sagte, die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen entwickeln sich erfolgreich. Ein guter Impuls für die Entwicklung unserer bilateralen Beziehung wurde durch ihren Besuch in Moskau im April dieses Jahres gegeben. Ja, und unterdessen war auch Chinas Ministerpräsident Li Qiang besuchte Wladimir Putin diese Woche in Moskau. Dabei ging es vor allem um die Zusammenarbeit im Energiebereich. Li hatte vor seinem Treffen mit Putin im Kreml Gespräche mit dem russischen Regierungschef Michail Mishustin geführt. Mishustin sagte seinem Gast, Russland sei bereits der größte Erdöllieferant Chinas. In naher Zukunft werden wir auch bei Erdgas den ersten Platz einnehmen, so Mishustin. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese beiden Treffen, Putin in Baku, China zu Besuch in Russland? Was bedeutet das für die weitere Vertiefung und Entwicklung dieser multipolaren Weltordnung, von der wir jetzt hier auch schon so oft gesprochen haben?
Das konkrete Ergebnis des Besuches von Wladimir Putin in Aserbaidschan ist wahrscheinlich der Antrag Aserbaidschans, in BRICS aufgenommen zu werden. Also das wurde als solches verlautbart und wird dann wahrscheinlich im Oktober am BRICS-Gipfel in Kasan, das ist eine wichtige Regionalstadt östlich von Moskau in der Republik Tatarstan, die Hauptstadt von Tatarstan, dort wird wahrscheinlich Aserbaidschan formal seinen Antrag stellen oder vielleicht auch schon aufgenommen werden. Wir werden sehen, wie da die Prozeduren ablaufen. Das ist das konkrete Ergebnis. Aber lassen Sie mich eine Klammer namens Energiepolitik machen rund um die beiden Besuche vom chinesischen Premier als auch Wladimir Putins in Aserbaidschan. Erinnern wir uns zurück, als die große Krise losging im Frühjahr 2022 und Ursula von der Leyen heftig einforderte, man möge also aussteigen aus allen russischen Energielieferungen und das dann auch so schrittweise gegen den Widerstand von Olaf Scholz erfolgte, aber es erfolgte, reiste Ursula von der Leyen, reisten viele europäische Regierungschefs nach Baku. Also Aserbaidschan war sozusagen the place to be, um von bösen russischen Erdgas loszukommen. Und es wurde sozusagen als zuverlässiges und vielleicht auch, was weiß ich, welche Attribute da verwendet wurden, vielleicht auch als demokratisches Erdgas, man hat ja da die kuriosesten Begrifflichkeiten verwendet. Und alle wollten also auf nach Aserbaidschan, weil das könnte ja sozusagen eine der vielen Optionen sein, um aus der russischen Erdgasversorgung auszusteigen. Jetzt zeigt sich aber natürlich in dieser vertieften Zusammenarbeit zwischen Moskau und Baku und der offenbar freundschaftlichen Atmosphäre zwischen den beiden Staatspräsidenten, dass Aserbaidschan nicht unbedingt jetzt sozusagen auf den Waggon der EU aufspringt und sagt, ja, hurra, wir wollen euch sozusagen mit Erdgas beliefern und wir wollen Russland sozusagen hier das Geschäft wegnehmen. Das ist alles viel, viel komplizierter und ich würde sagen, eine Kategorie zu hoch für die Europäische Kommission, um da wirklich zu verstehen, wie hier die verschiedensten Fakten einfach liegen. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass Aserbaidschan eine wichtige Rolle spielt in diesen neuen Landkorridoren, die Russland für seine neuen Pipelines aufbaut. Also es geht weg aus diesem Pipeline-Netz, das nach Westen gerichtet war, Nord Stream 2, nur als Fallbeispiel, hin zu Pipelines, die sich, und nicht nur Pipelines, sondern auch anderen Handelswegen, die jetzt wieder stärker über den Landweg erfolgen. Und Aserbaidschan ist ein wichtiges Bindeglied in diesen Nord-Süd-Korridoren. Also die chinesische Seidenstraße ist das Megaprojekt des 21. Jahrhunderts, einer Ost-West-Verbindung aus vielen, vielen Infrastrukturthemen von Eisenbahn über Straßen bis hin zu Raffinerien und Handelskorridoren. Und Russland hat jetzt zwei große Nord-Süd-Korridore hier im Aufbau. Also St. Petersburg, Chennai. Aus St. Petersburg in südindische Chennai wird der Cargoverkehr, Containerverkehr so erleichtert, dass also Verzollung, Abfertigung von, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube von 12 Tagen auf 5 Tage heruntergesetzt wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls, es geht um eine massive Erleichterung. Es geht um eine Kombination von verschiedensten Verkehrswegen, also Fluss, Meer, Bahn. Und der zweite Nord-Süd-Handelskorridor im Osten, um eben auch hier beispielsweise Ostsibirien mit wichtigen Handelspartnern wie Indien, Vietnam zu verbinden. Also da ist jeweils eine Kombination von Transportwegen im Gange. Und der Besuch des chinesischen Premiers hatte als handfestes Ergebnis auch eine massive Verstärkung der Energiekooperation zwischen Russland und China zur Folge. Sie haben das Zitat des russischen Premierministers gebracht. Also Russland bislang der größte Erdölversorger Chinas, hat hier übrigens Saudi-Arabien abgelöst, das vor einigen Jahren noch der größte Erdölpartner Chinas war. Und in der Erdgasversorgung gibt es aber einige Stolpersteine. Also die große Pipeline Power of Siberia, auch hier ein zweiter großer Strang, Power of Siberia 2, stockt unter anderem aufgrund der Entwicklungen in der Mongolei, wo das aktuelle Regierungsprogramm nicht vorsieht, dass Stränge dieser Pipeline über mongolisches Staatsgebiet geführt werden. Das heißt, hier muss man sich jetzt etwas anderes einfallen lassen. Es gibt aber auch Dissonanzen um die Preisfrage, weil so langfristige Lieferverträge natürlich hier immer auch eine Frage der Preiskalkulation sind. Der Käufer will möglichst niedrig, der Verkäufer will möglichst hohe langfristige Preisvereinbarungen. Also es gab hier zweifellos einiges zu beraten. Ob sie da auf einen grünen Zweig gekommen sind, wird sich weisen. Aber China und Russland sind in ihrer Energiekooperation sehr, sehr intensiv unterwegs. Und ja, interessant war eben auch das, was sich in Baku abspielte. Ich bitte um Verzeihung, ich habe vergessen, Ihr drittes Frageelement aufzugreifen, nämlich der Besuch in Tschetschenien, Kadyrov. Ja, auch das ganz, ganz wichtig, weil ich habe es kurz erwähnt, rund um Beslan, Tschetschenien, zwei große Tschetschenienkriege, 90er Jahre und dann Anfang der Nullerjahre. Übrigens auch damals das Thema Energieversorgung war hier ein wichtiger Punkt für die ersten Kriegshandlungen im Kaukasus. Es ging nämlich um eine Pipeline aus Baku, wir sind wieder in Aserbaidschan, über den Kaukasus in die Osttürkei. Baku, Tiflis, Ceyhan ist der Hafen. BP war damals der wesentliche Konzern, der diese Pipeline finanzierte. Ursprünglich wollte man diese Pipeline quer durch Tschetschenien verlegen. Dann kam es aber zu diesen Kriegshandlungen. Die Tschetschenien hätten gerne große Transiteinnahmen gehabt. Und es gab damals auch so die das war zumindest die kriegerische Ambition, unabhängig und sich finanzieren aus Transitgebühren. Die Pipeline wurde dann schließlich über Georgien verlegt, nachdem man dort die Regierung ausgewechselt hatte, also Regime Change, bevor die Pipeline verlegt wird. Also über allem schweben immer wieder Themen wie Energie, Pipeline und es ist eben, ja, Energiepolitik ist nicht nur eine Frage des Geschäfts, sondern da geht es auch immer um ganz große andere Themen auch noch.
Ja, Frau Kneißl, und ich glaube, dieser Staatsbesuch von Putin in Baku in Aserbaidschan zeigt auch einmal mehr, wohin der Wind weht in Zukunft, wie Sie das immer so schön sagen. Der hat sich nämlich gedreht Richtung Süden. Ich erinnere mich noch gut, als nachdem wir hier in Deutschland beschlossen haben, im Zuge der von Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende von nun an auf russisches Gas verzichten zu wollen, freiwillig in den wirtschaftlichen Untergang zu gehen, dass damals eben, wie Sie vorhin richtig ausgeführt haben, als ein wichtiger Partner Aserbaidschan immer wieder ins Spiel gebracht worden ist. Und das ist, denke ich mal, mit diesem Besuch von Putin vom Tisch. Aserbaidschan hatte auch damals sich schon beschwert über die undiplomatischen Beziehungen zu Deutschland. Und nun ist das Ganze wahrscheinlich vom Tisch. Und Frau Kneißl, wir bleiben dennoch noch einmal bei Putin, denn er hat diese Woche mit einer Anordnung die Einreise von Ausländern erleichtert, die für traditionelle Werte nach Russland ziehen möchten. Das Dokument betreffe Ausländer und Staatenlose, die mit der Politik ihres Heimatlandes nicht einverstanden seien, weil diese zerstörerische neoliberale ideologische Haltungen aufzwinge, die mit den traditionellen russischen geistigen und moralischen Werten im Widerspruch stünden. Für Personen, die aus diesem Grund nach Russland einreisen möchten, gelte das Recht auf einen vorübergehenden Aufenthalt für 3 Jahre, wobei keine Quote und keine üblichen Bedingungen zu berücksichtigen seien. Zu solchen Bedingungen gehörten unter anderem die Beherrschung der russischen Sprache, die Kenntnisse der russischen Geschichte und die Grundlagen, das Rechtssystem. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie denn auf diese Anordnung von Wladimir Putin? Wird es da jetzt ein Ansturm womöglich einiger traditioneller, konservativer Menschen vom Westen nach Russland geben?
Es gibt schon eine ganze Reihe von Familien, ob aus den USA, Deutschland, die nach Russland aufgebrochen sind. Ich habe hier einige Porträts, ob jetzt in den Printmedien oder auch im Fernsehen immer wieder gesehen, von Familien, die gesagt haben, schon vor 5, 8 Jahren, wir wollen unsere Kinder nicht in Deutschland oder Großbritannien oder wo auch immer großziehen. Wir sehen hier für unsere Kinder wenig Zukunft, wenig Referenzen auch für ein Leben mit vielleicht so etwas wie einem wirklich klaren inneren Kompass. Und es gibt einige ganz interessante Initiativen. Es wurden so eine Art auch deutsche Dörfer, glaube ich, irgendwo östlich von Moskau geschaffen. Es gibt bei Kaluga, südlich von Moskau, eine wachsende Zahl von Deutschen, die sich dort niederlassen. Und ich sehe es immer wieder auch in US-amerikanischen Medien, da wird das diskutiert. Also sehr konservativ denkende US-Amerikaner, die sagen, in den USA sehen wir für unsere Familien keine Zukunft, gehen wir woanders hin. Und da kommt eben Russland auch immer wieder ins Spiel. Also dass diese Frage einer Migration unter diesem Titel ist in Russland seit meiner Beobachtung nach mindestens 2, 3 Jahren immer wieder Thema. Und ich nehme an, es gab hier jetzt auf Behördenebene Überlegungen, wie kann man damit umgehen, weil das Demografie-Thema ist und bleibt eine wesentliche Achillesferse Russlands. Das wird der Präsident, das wird die Regierung nicht müde, auch immer wieder darauf hinzuwehnen, mit dem geht man sehr offen um. Und es wurde im vorher, glaube ich, schon, es erleichtert das gesamte bürokratische Unterfangen für Menschen, die ursprünglich aus Russland in den Westen beispielsweise ausgewandert waren. Denen hat man die Rückkehr nach Russland sozusagen erleichtert. Ich kenne mittlerweile 3, 4 Personen, die als Kinder von Sowjetbürgern nach Österreich, Deutschland kamen, aber aufgrund der Anfeindungen und weil sie auch mit vielen in Österreich nicht einverstanden waren, bereits jetzt den umgekehrten Weg wieder angetreten sind. Und jetzt eben auch für Menschen, die aus Weltanschauungsgründen sagen, wir wollen auf nach Russland und hier wird die Bürokratie erleichtert. Es bedarf wahrscheinlich für eine konzertierte größere Migration nicht nur eine Erleichterung von Papieren. Auch ich bin durch viele, viele Migrationsbehörden gegangen und bin oft in der Schlange gestanden. Und es ging in meinem Fall um eine Aufenthaltsgenehmigung, die ich glücklicherweise habe jetzt, aber die natürlich auch erneuert wird. Und es geht aber auch darum, wie kann man beispielsweise einer Familie mit 3, 4 Kindern praktisch die Ansiedlung in Russland ermöglichen. Also wenn sie hier niemanden kennen, wenn sie nicht jetzt eine Institution haben, die sie in gewisser Weise an die Hand nimmt, die sagt, wir suchen ihnen eine Wohnung, wir helfen ihnen bei der Einschulung der Kinder, wir finden einen Arbeitsplatz. Das alles beispielsweise macht ein Land wie Kanada hochprofessionell und holt sich sozusagen, ob jetzt aus dem arabischen Raum oder wo auch immer, die besten Köpfe. Und das fehlt aber in Russland. Ja. Also eine derartige Agentur ist zweifellos, glaube ich, ein wesentliches Momentum, weil, und ich muss sagen, da verstehe ich die russische Seite, alles, was Migration anbelangt, sehr, sehr stark durch die Sicherheitsbrille betrachtet wird. Das heißt, es ist jetzt nicht diese offene Tür, Politik, wie sie Kanada macht oder auch ein Land wie Argentinien, Brasilien, traditionelle Einwanderungsländer, Südafrika, haben sie relativ leichte Möglichkeiten. Aber in Russland sind nicht nur die bürokratischen Hürden groß, es ist die Sprache, es sind verschiedene Institutionen. Ich für meinen Teil hatte das Glück, dass ich einen Kollegen an der Universität hatte und habe, der mir bei vielen Dingen einfach zur Seite stand. Wir haben gemeinsam Wohnung gefunden. Ich habe dann hier das Grundstück gefunden und habe eben ja den Rest ist Geschichte, den Rest kennen wir. Aber es ist für eine Familie, die jetzt hier von heute auf morgen in Russland ankommt, natürlich eine ganz, ganz andere Herausforderung. Also da geht es wirklich nicht nur um Amtswege, die sind mühsam, sondern da geht es um ganz, ganz praktische Fragen wie, wo können wir wohnen, wie verdienen wir unser Geld, wie kommen wir zu einem Bankkonto, wie kommen wir zu einer Versicherung.
Hm. Ja, und auch noch abschließend angemerkt von meiner Seite, das Interessante finde ich ja an diesen Plänen von Wladimir Putin, dass er eben zur Voraussetzung macht, dass es so etwas wie eine kulturelle Identifikation mit den Werten und mit der Geschichte Russlands gibt. Und das ist ja auch immer wieder eine breite Debatte hier in Deutschland. Wie geht man mit den Millionen Menschen um, die hier in dieses Land spätestens seit 2015 und auch schon davor gekommen sind? Und natürlich ist es auch hier so, dass viele Menschen, wie ich finde, zu Recht fordern, dass man sich mit der deutschen Geschichte auskennt, dass man gewillt ist, die deutsche Sprache zu lernen und das ist eben bei den meisten Menschen hier eben nicht der Fall. Und deswegen finde ich das so interessant, wie Präsident Putin eben diese kulturelle Identifikation zur Voraussetzung gemacht hat. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns zum Abschluss unseres heutigen Podcast noch über Pläne von dem noch Präsidenten Joe Biden zu sprechen kommen. Da gibt es jetzt einen neuen Artikel aus der New York Times, der zumindest in den USA für viel Aufregung gesorgt hat. Ich hatte mal im Zuge der Vorbereitung unseres heutigen Podcasts geschaut, was es dazu in deutschen Medien gibt, nämlich gar nichts. Es geht da um Nuklearpläne, die ich jetzt hier gleich einmal ausführen will. Er hat nämlich Joe Biden im März dieses Jahres eine Neuauslegung Ausrichtung der amerikanischen Abschreckungsstrategie abgesegnet. Dabei geht es um einen streng geheimen nuklearen Strategieplan der USA und dieser richte sich erstmals gegen die wachsenden Atomwaffenarsenale in China. Im Pentagon gehe man nämlich davon aus, dass Peking in den kommenden Jahrzehnten bei der Zahl atomarer Sprengköpfe mit den USA und Russland mithalten könnte. Die Biden-Administration versuchte derweil, die Gemüter zu beschwichtigen. Am Dienstag erklärte Regierungssprecher Sean Savette, der überarbeitete Plan, die sogenannte Nuclear Employment Guidance, sei Anfang des Jahres vom Präsidenten genehmigt worden und stelle keine Reaktion auf ein Land oder eine einzelne Bedrohung dar. Wie doch jetzt die New York Times schreibt, orientiere sich die neue Abschreckungsstrategie sehr wohl an den aktuellen geopolitischen Rivalen der Vereinigten Staaten. Die New York Times schreibt, die Partnerschaft zwischen Russland und China sowie die konventionellen Waffen, die Nordkorea und der Iran Russland für den Krieg in der Ukraine liefern, haben Denkweisen in Washington grundlegend verändert. China werde, so vermutet man in Washington, sein eigenes Atomwaffenarsenal bis 2030 von 500 auf 1000 Sprengköpfe ausweiten können. Frau Kneißl, was halten Sie denn von diesen Plänen und von dieser Ausrichtung? Macht Ihnen das Sorgen hinsichtlich eines möglichen Nuklearkrieges?
Die USA sind ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten aus sehr, sehr vielen Abrüstungsverträgen ausgestiegen. Das heißt, man hat sich in gewisser Weise auf eine nukleare Wiederaufrüstung rechtlich vorbereitet, um sozusagen hier nicht in irgendeiner Weise gebunden zu sein. Das ist das eine. Und ich habe fast den Eindruck, dass Biden, ich glaube nicht er, sondern das ist eine Interessensgruppe um ihn herum, ein Kuckucksei der nächsten Administration hinterlässt. Also da will man etwas noch rechtlich über die Bühne bringen und sagen, so, jetzt haben wir hier eine neue Nukleardoktrin, die haben hohe Beamte geschrieben mit bestimmten Interessen vielleicht auch. Und was sich jetzt präsentiert, ist ein Wettrüsten, das die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich bestimmen wird. Und in Ihren Ausführungen haben Sie auch zu Recht darauf hingewiesen, viele, viele Stimmen in Washington sagen, nicht erst jetzt, sondern meiner Einschätzung und auch meinen Gesprächen nach, die ich hatte in der Vergangenheit, es ging immer um China, ja. Also es ist sozusagen, ich erinnere an das dämliche Zitat von Präsident Obama, der 2009 Russland als Regionalmacht bezeichnete und das natürlich auch sehr bewusst tat, um sozusagen Russland zu demütigen. Aber es war immer sozusagen, die Sorge war gerichtet auf China nicht nur als Wirtschaftsmacht, als geopolitischen Akteur, sondern China einfach auch als Militärmacht. Und gegenwärtig gibt es mehrere Denkschulen, wie immer in Washington. Die einen, die sagen, wir müssen rein in die hochqualitativen technischen Vorsprünge, die wir uns irgendwo erarbeiten können im nuklearen oder sonstigen Massenvernichtungsbereich. Und dann gibt's andere Stimmen, die sagen, vor dem Hintergrund des Schlachtfelds Ukraine müssen wir einfach leistbare Massenware erzeugen. Ja? Also es geht um Munition. Und in beiden Fällen sind aber die wesentlichen Profiteure US-amerikanische Konzerne und sicherlich nicht deutsche oder französische, die beim großen Waffengeschäft jetzt gar nicht so mitnaschen, wie sie das vielleicht gerne täten.
Mhm. Frau Kneißl, mit dieser Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diese wie immer sehr kompetenten Ausführungen Ihrerseits. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes sonniges Wochenende. Die Sonne strahlt hier rein. Ich kann es ja hier auf dem Bildschirm sehen. Das sieht ganz wunderbar aus. Sie meinten auch vorhin zu mir, Temperaturen von 27 bis zu 30 Grad. Das hört sich klasse an. Genießen Sie das Wochenende und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ich freue mich schon.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Einen wunderbaren Sonntag auch unseren Zuhörern und auf bald. Vielen Dank.
Ja, und auch von mir, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, auch ihr habt ein sonniges Wochenende, wo auch immer ihr gerade seid. Ich wünsche euch auch von meiner Seite alles Gute, bleibt wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.